Also bei mir läuft momentan alles nach Plan, alles rund. Ich bin fresh, ich habe Cash. Ich habe es gut, mir geht es gut, ich bin gut. Who cares identity? Aber weißt du, wenn plötzlich Herausforderungen in dein Leben hineinkommen, wenn Druck kommt, dann spielt der Druck in unserem Leben ganz schnell so Fragen von ganz tief an die Oberfläche, die müssen wir beantwortet haben. Wer bin ich denn? Was macht mich aus? Wer oder definiert meinen Wert und wer ich bin? Bei den Teenies kann so eine Drucksituation, zum Beispiel Berufswahl, sein. Oder? Der andere, der geht aufs Gymi, der hat halt Grips. Ich mache nur das 10. Schuljahr. Oder beide haben wir uns auf die gleiche Lehrstelle beworben. Ich bin nur die zweite Wahl. Bei uns Erwachsenen kann es vielleicht so eine Situation sein, wo du nicht mehr so kannst leisten, nicht mehr so kannst performen, wie auch schon. Durch eine Krankheit, durch einen Unfall. Vielleicht hast du selber oder dein Partner, deine Partnerin plötzlich ein Burnout, eine Depression und du merkst, es geht etwas harziger als auch schon. Vielleicht bist du ja Mami geworden, hast deinen Job, deine Karriere an den Nagel gehängt, bist jetzt zuhause bei deinem Kind und es kommen plötzlich so Fragen, ob das, was du zuhause bei deinem Kind tust, wirklich reicht, damit du in der Gesellschaft jemand bist. Es gibt ganz viele so Situationen, wo die Identitätsfrage die Oberfläche spülen. Ja, hier ein Papierstück mitgebracht. Wer kann mir sagen, wie viel Wert das Stück Papier hier hat? 10 Stutz, genau, das steht hier vorne mit dem 10, richtig. Wenn ich jetzt zu diesem Papierstück hier würde sagen, du kleines, mickriges Ding von einem Stück Papier. Also, weißt du, du bist das Stück Papier mit dem kleinsten Wert, was es in einem Portemonnaie überhaupt gibt. Also, ganz ehrlich, wer will sich mit dir abgeben, wenn es 100 Noten gibt, oder? Und schau dich doch einmal an. Auf der Vorderseite zwei Hände mit einem Knebel in der Hand. Ja, man fühlt sich wirklich gestraft, wenn man sich mit dir abgeben muss. Und auf der Rückseite ein Tunnel. Ja, vom Licht in die Finsternis, vom Erfolg in Misserfolg. Genau, das kommt mir in den Sinn, wenn ich mich mit dir abgeben muss. Darf ich fragen, wie viel Wert hat das Stück Papier jetzt? Immer noch 10 Stutz. Jetzt mache ich etwas mit diesem Stück Papier, das macht man sonst nicht. He? Nicht nachher machen. So, wer will es? Nein. Wie viel Wert hat es jetzt? Immer noch 10 Stutz, super. Und jetzt? Immer noch 10 Stutz. Und jetzt? Wisst ihr was? Mit diesem blöden Stück Papier, das ich nichts mehr zu tun habe. Wie viel Wert hat das Stück Papier jetzt? Immer noch 10 Stutz. Der Wert von diesem Stück Papier ist nicht davon abhängig, was ich über ihn denke, was ich über ihn sage. Ob ich etwas mit dem Stück Papier zu tun habe oder nicht, es hat einfach seinen Wert. Ob ich es will oder nicht, ob ich es glaube oder nicht. Und weißt du warum? Aus dem einzigen Grund, weil der, der das Stück Papier designt und rausgebracht hat, nämlich die Schweizer Nationalbank, für den Wert von diesem Stück Papier bürgt und sagt, ich bestimme, was dein Wert ist. Und es sind genau 10 Stutz. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich stehe zu dir, egal was ihr alle in dem Fall über das Stück Papier denkt, egal was ihr über das Stück Papier sagt, egal ob ihr etwas mit dem Stück Papier wollt, zu tun habt oder eben nur 100 Nötchen in eurem Portemonnaie habt, spielt keine Rolle. Du bist 10 Stutz. Punkt. Und weißt du, wie genial ist es, dass es mit unserem Leben genau das Gleiche ist? Unser Leben, unser Wert ist nicht davon abhängig, was andere über mich denken, was andere über mich sagen, wie sie mich behandeln, ob sie etwas mit mir zu tun haben oder nicht. Dein und mein Wert, deine Identität ist davon abhängig, was Gott über dich sagt und denkt. Der dich designt hat, der dich geschaffen hat, der dich rausgebracht hat, der allein für deinen Wert bürgt und sagt, wer du in seinen Augen bist. Was deine wahre Identität ist. Ich möchte uns heute mitnehmen in eine Geschichte, die steht im Neuen Testament, nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Der erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Geschichte, die hat sich so nicht zugetragen. Also es ist nicht etwas, was passiert ist. Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Um es dir und mir so einfach wie möglich zu machen, Wahrheiten über Gott, Wahrheiten über unser Umfeld, Wahrheiten über uns selber, Wahrheiten über unsere eigene Identität zu verstehen. Tauchen wir also einfach mal ein in das Gleichnis aus Lukas 15. Ich lese ab Vers 11. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus und er fing an, Not zu leiden. Weißt du noch, wenn du dir Identitätsfrage stellst? Unter Druck, wenn die Krise kommt. Bei diesem jungen Mann war es eine Hungersnot, es hatte eine Finanzkrise, plötzlich hatte er kein Cash mehr im Hosensack. Und jetzt unter Druck stellt er sich plötzlich ein paar Fragen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Taglöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater. Der Vater ist in diesem Gleichnis ein Bild für Gott selber. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Taglöhner ein. Bleiben wir doch einfach mal bei dieser Szene hier stehen. Der junge Mann, der sitzt jetzt unter Druck bei der Säu, denkt über sich, über sein Leben nachher. Und er wird sich plötzlich bewusst, ich habe gesündigt. Und weißt du, das ist heute nicht mehr so modern, aber es stimmt. Es trifft den Nagel einfach auf den Kopf. Der Heilige Geist hat in seinem Herz etwas aufgedeckt. Er hat ihn seiner Schuld überführt. Ihm ist am Tiefpunkt, vom Tiefpunkt bei der Säu, plötzlich bewusst worden, dass er am Ziel Gottes für sein Leben vorbeigelebt hat. Das Ziel Gottes wäre nämlich gemäss dem Doppelgebot von der Liebe das gewesen, lieb Gott, lieb deinen Nächsten und lieb dich selber. Und plötzlich merkt er, ja, er hat tatsächlich sehr lieblos gehandelt. Lieblos gegenüber seinem Vater. Er ist weggelaufen von seinem Vater. Der Vater, der in diesem Gleichnis ja auch für Gott selber steht. Er ist weggelaufen von Gott. Er hat das Leben wollen in die eigenen Hände nehmen. Aber weisst, je weiter weg von Gott, desto grösser dein Mangel. Desto unsicherer deine Identität, desto unerfüllter dein Leben. Weil du dich von der einzigen Person im Universum entfernst, die dich wirklich ausfüllen kann. Der junge Bursch, der musste eine Realität erleben, die kennst du vielleicht auch ganz tief in deinem Herz. Nämlich, je mehr wir uns aus der Abhängigkeit von Gott lösen, desto mehr begeben wir uns in Abhängigkeit von Menschen. Entweder von Gott und seiner Sicht über mich oder von Menschen und ihrem Urteil über mich abhängig. Sorry, etwas Drittes gibt es einfach nicht. Und weisst, vom Urteil von Menschen müssen abhängig sein, das kann mega hart sein. Das kann mega mühsam sein. Da musst du sowas von leisten, performen, Sachen aufdrehen, kriegen, Ellbogen ausfahren, laut sein, damit man dich überhaupt hört und sieht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der junge Mann genau für das sein Geld hat ausgegeben. Um seine sogenannten Kollegen bei Laune zu behalten. Weißt du, da ist es nicht um die Liebe zu seinen Mitmenschen gegangen, wie es gemäss dem Doppelgebot von der Liebe eigentlich ein Ziel von Jesus wäre gewesen. Der junge Mann hat seine Freunde mit Spass, mit seinem angerberisch-verschwenderischen Lifestyle bei Laune behalten. Er hat seine Kollegen an sich gebunden, ohne zu merken, dass er sich eigentlich immer mehr abhängig macht von ihnen selber. Und wo die Krise nachher kam, wo der Cash weg war, hat er plötzlich gemerkt, Scheibe, alle Kollegen sind weg. Die haben sich gar nicht für ihn interessiert, die haben sich für seinen Lifestyle interessiert. Und die bittere Erkenntnis von diesem jungen Mann hat ihn in eine ganz tiefe Identitätskrise gestürzt. Eine Identitätskrise, wo er sich selber dann auch jeglichen Wert hat abgesprochen, wie wir jetzt gerade werden sehen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das wäre eigentlich das Ziel für sein Leben gewesen. Aber am Tiefpunkt, vom Tiefpunkt bei der Säu, deckt der Heilige Geist in seinem Herz auf, dass er völlig an dem Ziel Gottes für sein Leben hat vorbeigelebt. Und weißt du, genau das nennt die Bibel Sünde. Wenn du, wenn ich, wenn wir das Ziel Gottes für unser Leben aus den Augen verlieren, nämlich eine bereinigte Beziehung zu Gott, eine bereinigte Beziehung zu unseren Mitmenschen, aber auch eine bereinigte Beziehung zu uns selber zu haben. Also, dem jungen Mann wird seine Zielverfehlung plötzlich bewusst und er sieht seine Schuld. Seine Schuld ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. Jetzt passiert aber etwas ganz, ganz Dramatisches. Nachdem er zur Besinnung kommt, seine Schuld eingesehen, kommt in unserem Bibeltext ein Und. Und nach dem Und zeigt uns der nächste Satz, wie sich der Sohn jetzt selber sieht in dem Moment. Was er glaubt, was oder wer er aufgrund von seiner Schuld und seinem Versagen ist. Er sagt, ich bin ist immer Identität Aussage, oder? Ich bin gut, ich bin schlecht. Ich bin es nicht mehr wert. Er sieht seine Schuld und interpretiert jetzt, dass er aufgrund von seiner Schuld und seinem Versagen auch ein Versager ist. Ohne Wert. Wertlos. Ohne Anrecht mit Teil der Familie zu sein. Und die Interpretation, die stürzt ihn in eine ganz tiefe Identitätskrise. Der Druck im Leben spürt plötzlich auf, was ganz tief in ihm innen steckt. Gedanken von Minderwert, Gedanken von Selbstanklage, Gedanken vom Selbstzweifel. Und ihr lieben Leute, gell, im Interpretieren von Tatsachen sind wir alle wie der verlorene Sohn Weltmeister. Also ich meine, wir interpretieren beim Lesen von unseren E-Mails, was zwischen den Zielen steht. Wir interpretieren Blicke, wir interpretieren Aussagen und wir glauben immer, aufgrund von unserem Interpretieren zu wissen, was der andere wirklich meint, obwohl wir in den allerwenigsten Fällen keine tauten Blasen haben, ob das, was wir aufgrund von unserem Interpretieren glauben, zu wissen, wirklich der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich mache uns ein Beispiel mit Social Media. Social Media funktioniert ja nach einem ganz einfachen Grundprinzip. Du gibst etwas von deinem Privatleben preis und die anderen können dann ein Bild liken oder kommentieren und aufgrund von je mehr oder weniger Likes sie eben dann überkommen, weiss ich dann, was die anderen von diesem Bild oder von mir halten. Ich habe für heute Morgen mal so mein Social Media Profil gecheckt und einfach mal zwei Posts, die ich abgesetzt habe, mitgebracht. Das eine Bild ist ein Porträt von mir. Und das andere ist ein Bild, wie ich mit meinen zwei grossen Jungs vom Mäckiser Horen über den Grat zum Ciparella Horen überlaufen. Und mir ist bei diesen zwei Posts relativ schnell etwas aufgefallen. Das Bild, wo man zwar die schöne Natur hier im Frutigtal, aber von mir rein gar nichts sieht. Also ich meine, ich bin einfach einer von drei Punkten da in der Landschaft. Das Bild hat doch tatsächlich etwa 10-mal mehr Likes bekommen als mein Selfie. Und jetzt habe ich doch vorhin gesagt, dass wir alle relativ gut im Interpretieren sind. Liebe Freunde, kann es sein, dass meine Kollegen, meine Followers, ein dämliches Bild von einem Berggrat mehr gefällt als als ich selber. Also als mein Gesicht, also geht es noch. Mir würde es ja schon interessieren, wer von euch ein Like hat gegeben im Berggrat und nicht bei mir. Ich kann nicht schauen. Es würde mich vielleicht auch in der Identitätskrise reinstürzen. Nein, ihr versteht. Wir interpretieren so schnell und der verlorene Sohn hat genau das gleiche Problem gehabt. Er interpretiert jetzt, dass er weniger Likes hat bekommen. Nein, dass er Schuld auf sich geladen hat, so, dass er glaubt, er sei wertlos. Hey, und was kann man jetzt tun, wenn man sich schlecht fühlt, dass man sich nicht mehr schlecht fühlt, um wieder jemanden zu sein? Was kann man tun? Genau, etwas tun. Der verlorene Sohn kommt nämlich auf die glorreiche Idee, zu seinem Vater zu gehen und ihm vorzuschlagen, dass er seinen Wert, seine Liebe, seine Identität einfach wieder durch Bügeln könnte zurückverdienen. Also, Sohn sein hat er verbockt. Aber seine Identität mit Bügeln ein bisschen aufpolieren, das geht doch immer. Oder? Der verlorene Sohn will zum Vater gehen und ihm sagen, du mich doch als temporär Angestellter anstellen. Mach mich zu einer Person, die sich am Abend ganz kurz ein bisschen besser fühlt, wenn er den Lohn in die Finger drückt, bekommt. Er verwechselt Identität mit Identität. Und jetzt sind wir mit dem Thema und gell, das kennen wir alle auch. Ich leiste etwas, ich tue etwas in der Schule, auf dem Bügel, in der Firma, in der Familie, im Sportverein, sogar in der Kirche, damit ich am Ende des Tages sagen kann, meine Taten verdienen es, dass ich jetzt Lohn oder Applaus bekomme. Ich verdiene es, dass ich jetzt jemand bin. Identität. Weißt du, wir sind selber so schnell an dem Punkt, wo wir uns selber unsere Identität möchten verdienen, das von Menschen, aber auch von unserem himmlischen Vater. Gehen wir wieder in die Szene rein. Der Bübel, der steht jetzt also auf, lädt es euch zurück, macht sich auf den Heimweg. Der Rede hat er vorbereitet, die hat er auswendig gelehrt, die ist ready. Vater, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mein Vorschlag, jetzt bügle ich einfach für dich. Vers 20. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Hey, der Kollege stinkt wie Zau. Hey, und sorry, wenn ich das hier sage, aber das stinkt wirklich wie Zau. Der war vorhin bei der Zau. Aber weißt du, der stinkt auch im übertragenen Sinn. Sein Leben stinkt, er hat gesündigt. Das entspricht der Faktenlage. Das hat der Heilige Geist ja vorhin gerade so schön aufgedeckt. Aber sein Vater, der rennt ihm voller Liebe entgegen. Streckt Arme nach ihm aus. Er umarmt, er küsst ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, und jetzt setzt er eben zu der Rede an, die hat er vorbereitet, die ist ready. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Dem Sohn ist wichtig, reinen Tisch zu machen. Dem Sohn ist wichtig, dem Vater zu sagen, was ihn von ihm trennt. Und jetzt will er eigentlich noch die Lösung präsentieren, oder? Wie er aus dem Schlamassel rauskommt. Sohn, sie habe ich verbockt, aber ist okay, wenn ich mir deine Liebe mit Bügeln wieder verdienen würde. Aber der Vater fällt ihm sofort ins Wort. Der Sohn, der kann nicht weiterreden, aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt den besten Mantel im Haus, zieht ihn meinem Sohn an, holt einen Ring für seinen Finger, Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Was? Kein Schimpftirade! Keine Anklage! Also, ich weiß noch nicht. Der Vater sagt nicht einmal zum Sohn, du Kollege, du stinkst, geh mal duschen. Komm, dann reden wir weiter. Darf ich fragen, hast du mal schon so richtig gestunken? Also nein, nicht ihr Frauen. Nicht ihr Frauen, das ist für uns Männer, das ist für die Jungs. Ihr Männer, habt ihr schon mal so richtig gemieft? Nach dem Sport, nach dem Bügel. Willst du denn, dass dich jemand in die Arme nimmt? Nicht, gell? Das ist grusig. Also ganz ehrlich, wenn ich mich selber schmecken kann, dann weiss ich, jetzt ist gar nicht gut. Und dann gibt es so um mich herum so einen Kreis, eine rote Linie. Und dieser Kreis der Verteidigung, da kommst du nicht so schnell rein. Weil ich stinke. Hey, und das ist so was von peinlich. Und glaub mir, am verlorenen Sohn ist das auch sehr peinlich gewesen, wo der Vater ihn hat umarmt. Aber am Vater ist das egal gewesen. Und er lässt sofort den schönsten Mantel im Haus, einen Ring und auch Schuhe bringen. Alles unmissverständliche Zeichen, dass sein Sohn Sohn ist, sein Sohn Sohn bleibt und sein Sohn auch immer bleiben wird. Schau, ich habe versprochen, in anderthalb Stunden zu predigen. Ich halte mich dran. Und darum lasse ich Sandalen und Ring einfach mal weg. Aber ich möchte doch ganz kurz auf den Mantel eingehen, den der Vater dem Sohn umlegt. Und Wie wollte ich das machen? Indem wir einfach mal in die Bibel schauen, wo das Wort Mantel auch noch sonst vorkommt. Es ist nämlich total faszinierend. Die Bibel legt sich immer selber aus. Die erklärt sich immer selber, wenn du etwas nicht verstehst oder Symbolik nicht verstehst. Ja, dann geh doch einmal schauen, wo das sonst noch in der Bibel vorkommt. Und du wirst plötzlich verstehen, was der Vater hier macht. Wenn wir also nach dem Wort Mantel suchen, dann finden wir zum Beispiel eine Bibelstelle im Jesaja-Brief, Kapitel 61, Vers 10. Da steht: Ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das heisst, hier und an vielen Bibelstellen sagt Gott, dass es einen Mantel für Gerechtigkeit gibt. Den Mantel, den kannst du dir nicht verdienen, den kannst du dir nur vom Vater schenken. Weißt du, der junge Mann, der hat nichts da. Der hat nichts geleistet, der hat sich nur relativ viel Mist geleistet, als er weg war. Und er kommt trotzdem, als er zum Vater heimkommt und seine Schuld bekennt, sofort den Mantel vor Gerechtigkeit umgelegt. Und weißt du, über was? Über seine Schuld und über seine Scham. Da, wo du dich schämst, das, was du vor allen versteckst, das, was niemand erfahren darf, nie und nie darf ans Licht kommen, da sagt Gott, der Vater, wenn du zu mir zurückkommst, dann lege ich den Mantel vor Gerechtigkeit einfach über deine Schuld, über deine Scham und über dein ganze Versagen drüber. Ich ziehe es einfach drüber. Und weißt, die Bibel macht uns so sehr klar, dass der Mantel vor Gerechtigkeit, der einen Namen hat, er heisst Jesus Christus. Jesus Christus selber ist der Mantel vor Gerechtigkeit. In 1. Korinther 1,30 steht, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zur Familie Gottes und durch Christus sind wir erlöst. Jesus hat alles dafür getan. Damit, wenn du zurück zum Vater kommst, du nicht beschämt wegen deiner Schuld und deinem Versagen musst vor ihm stehen. Den Mantel vor Gerechtigkeit, den kannst du dir aber nicht verdienen, du kannst ihn nicht kaufen, du findest ihn nicht auf Zalando, H&M oder sonst in einem Klamottenschuppen. Den Mantel, den gibt es nur an einem Ort. Die Heim beim Vater. Im Kleiderschrank vom Vater. Die Frage ist also, ob du schon die Heim bist oder noch zuerst musst heimkommen. Der Sohn, der ist heimgekommen. Und er hat sofort vom Vater den Mantel vor Gerechtigkeit umgehängt bekommen. Mit dieser Handlung lehrt der Vater seinem Sohn, er lehrt es aber auch euch, liebe Teens. Und er lehrt es auch uns, jedem von uns, etwas ganz Entscheidendes. Und das hat mich ganz tief bewegt. Deine Identität, mein lieber Sohn. Deine Identität, meine liebe Tochter. Eure Identität, die liebe Teens. Deine Identität, lieber Gast, sie hängt nicht davon ab, von dem, was du tust oder nicht tust, kannst oder nicht kannst, leistest oder nicht leistest, verbockt hast oder noch verbocken wirst. Der Vater definiert deine Identität anders. Bei Gott ist die Wahrheit nicht Identität. Bei Gott ist die Wahrheit Identität. Identität. Bei Gott ist Identität kein Leistungsbegriff. Bei Gott ist Identität ein Beziehungsbegriff. Identität. Wo der verlorene Sohn heimkommt und in die Augen von seinem Dad schaut, da bricht seine ganze Interpretation über wer er selber ist, wie ein Hartenhaus zusammen. In den Augen von seinem Dad sieht der verlorene Sohn die Wahrheit über sich selber. Er sieht, wer er ist, was seine wahre Identität ist. In den Augen vom Vater ist er geliebt. In den Augen vom Vater ist er angenommen. In den Augen vom Vater ist er wertgeachtet. In den Augen vom Vater ist er ein Kind. Ein Sohn Gottes. Wow. Liebe Teens, aber auch liebe Gäste, erst in der Beziehung zu unserem himmlischen Dad finden wir heraus, wer wir selber sind. Erst beim Dad, bei unserem himmlischen Dad, findest du heraus, wer du bist, was deine wahre Identität ist, wer du in Gottes Augen bist, Identität. Übrigens, bei dieser Geschichte ist mir noch etwas aufgefallen, wo der junge Bursche heimkommt, wie hat der Vater reagiert? Eigentlich habe ich eine Schimpftirade erwartet, gut, die kommt nicht, dann ist ja Gott ist in der Bibel als die Liebe in Person beschrieben. Ja, dann könnte er doch seine Identität mit ein paar netten Worten aufpimpen. Nein, Der Vater nennt weder gut, was er gemacht hat, noch pimpt er seine Identität mit netten Worten auf. Am Sohn, vielleicht ist dir aufgefallen, sagt der Vater kein Wort. Er wendet sich stattdessen an alle Zuschauer, die ja auch noch da stehen und die Szene mitbeobachten. Er wendet sich als Umfeld von seinem Sohn. Und wer ist in dieser Szene das Umfeld? Es sind Diener im Haus. Und ganz ehrlich, was haben die Diener gedacht in dem Moment, wo sie den verlorenen Sohn zerlumpt mit löchrigen Kleidern, stinkig, mit gesenktem Blick gesehen, vor den Vater zu traben? Was haben die gedacht? Wenn die nur ein bisschen dicken wie du und ich, dann haben sie mit dem Finger auf ihn gezeigt und haben gehofft, dass der Vater diesem Typ jetzt eine Lektion erteilt. Also ich glaube, die haben ihn wahrscheinlich vor dem inneren Auge schon mit dem Klobürstchen gesehen, Kloschüsseln putzen. Würde ich dem arroganten Typ doch recht geschehen. Und ja, der Vater hat dem Sohn eine Lektion erteilt. Aber ganz anders, als das erwartet hat. Und auch die Diener, das Umfeld vom Sohn, hat eine Lektion bekommen. Und gellet, Umfeld sind wir alle. Du und ich, wir sind alle das Umfeld von irgendjemandem, der hier drin hockt. Vielleicht bist du das Umfeld von einem von diesen 17, der heute hier konfirmiert wird. Das Umfeld hat müssen lernen, dass auch wenn jeder, der junge Mann, wegen seinem Aussehen, wegen seinem Gestank, wegen seiner Klamotten, wegen seiner Vergangenheit, wegen seiner Schuld und Scham beschimpft. Und wenn sie in Gedanken oder Wort ihn bespucken, und wenn sie ihn seelisch zerknittern, und wenn sie sich über ihn lächerlich machen und seine Würde mit Füßen treten, und wenn sie eigentlich mit dem angeblichen Versager nichts mehr würden wollen zu tun haben. Das Umfeld hat müssen lernen, dass der Wert, dass die Identität vom Sohn nicht darüber definiert wird, wie sie als Umfeld über ihn denken. Wie sie als Umfeld und um mir urteilen. Wie sie und um mir beurteilen. Sondern dass die Identität und der Wert vom Sohn, dass die Identität und der Wert auch von diesen 17, die heute konfirmiert werden, dass ihr Wert allein darüber definiert wird, wer sie in den Augen vom Vater sind. Der, der sie designt hat, der, der euch geschaffen hat, der, der euch rausgebracht hat, der, der allein für euren Wert bürgt und sagt, wer ihr in seinen Augen seid. Wertvoll, wertgeachtet, angenommen. Kinder Gottes, Söhne und Töchter vom himmlischen Dad. Identität. Schau, wenn du dich selber nach so einer Identität sehnst, wo nicht vom Urteil vom Menschen, sondern von Gott her definiert wird, dann möchte ich dir sagen, der Gott steht noch heute mit offenen Armen da. Und er hält nach dir Ausschau mit dem liebenden Blick vom Vater voller Barmherzigkeit und Mitleid. Er will dich nicht verurteilen, sondern er möchte deine Identität wiederherstellen. Er möchte dich zu dieser einen, wahren, sicheren Identität führen. Vielleicht willst du heute zum ersten Mal heimkommen zu deinem Dad im Himmel. Vielleicht kommst du zum x-ten Mal heim, weil du merkst, Mist, ich habe mich einfach wieder einmal von ihm entfernt. Gott sagt dir, welcome home. Willkommen dich heim, lieber Sohn, liebe Tochter. Komm zu mir zurück, weil nur bei mir findest du dich selber. Nur bei mir findest du heraus, wer du wirklich bist, was dein Wert und was deine wahre Identität ist.